Vater, wir danken dir jetzt für dein Wort. Und danke, dass es ein kraftvolles Wort ist, was wir heute hören. Dass es ein herausforderndes Wort ist, was wir heute hören, aber auch ein ermutigendes Wort. Und ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass dein Wort uns verändert. Und dass wir hier wirklich verändert nach Hause gehen. Dass es uns transformiert in unseren tiefsten Schichten. Und wir kommen zu einem heiligen Gott, der sich sehnt nach uns, der sich freut über uns. Und ich bitte dich, wenn wir jetzt gemeinsam in dein Wort einsteigen, wenn wir dein Wort studieren, wenn wir dir zuhören, dass wir wirklich das für uns empfangen, was wir jetzt brauchen. Danke für deine Gegenwart. Amen. Wenn ihr eine Bibel habt, eine Bibel-App oder so, schlagt Matthäus 5, 43 bis 48 auf. Oder ihr schaut hier auf die Leinwand. Der Text, um den es heute geht, steht in Matthäus 5, 43 bis 48. Jesus sagt: Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Anfang der Woche fuhr ich mit meinem 5-jährigen Sohn Levi im Auto. Wir waren auf dem Weg nach Hause. Und ich dachte während der Fahrt immer wieder über diesen Bibeltext nach. Und Levi wusste nicht, dass ich über diesen Bibeltext brütete. Plötzlich sagte er zu mir, also er wusste davon gar nichts. Plötzlich sagte er zu mir: Papa, ich liebe alle Menschen. Gott hat uns gesagt, wir sollen alle Menschen lieben. Ich liebe alle Menschen. Richtig, Levi. Gott hat gesagt, wir sollen alle Menschen lieben. Ich wusste, welche Frage gleich als nächstes gestellt wird. Es war kurz Stille. Und dann kam die Frage, auf die ich gewartet habe. Papa, liebst du alle Menschen? Gott hat gesagt, wir sollen alle Menschen lieben. Liebst du alle Menschen? Ja. Ja, ich liebe alle Menschen. In dem Moment, wo ich das gesagt habe, dass ich alle Menschen liebe, standen mir plötzlich Menschen vor Augen, die es mir schwer machen, sie zu lieben. Menschen, bei denen das Wort Liebe mir nicht gleich in den Sinn kommt. Menschen, die ihre Verantwortung als Väter und Mütter nicht wahrnehmen. Menschen, die ihre Kinder stundenlang irgendwelche Filme über ein Handy oder ein Tablet anschauen lassen. Wir waren jetzt im Krankenhaus, ich erzähle auch später noch was dazu, Anfang der Woche mit Levi. Kein ernster Eingriff, Polypen wurden entfernt. Manche Eltern lassen den ganzen Tag ihre Kinder irgendwelche Filme auf den Handys schauen. Menschen, die dafür verantwortlich sind, dass gerade alles teurer wird. Menschen, die die Regale leer kaufen, obwohl es gar keinen Sinn macht, fordern mich besonders heraus. Menschen, die von hinten angerast kommen und mit der Lichthupe noch herumstressen. Menschen, die im Beisein meiner Kinder fluchen. Menschen, die sich vordrängeln. Menschen, die immer alles besser wissen, meinen besser zu wissen. Menschen, die sich nie etwas trauen. Menschen, die faul sind. Menschen, die sagen, sie lieben die Gemeinde, aber über die Gemeinde schlecht reden. Menschen, die mir sagen, wie wichtig ich ihnen bin, aber irgendwann anfangen, einen Bogen um mich zu machen. Menschen, die mich anlügen. Menschen, die sich von mir abwenden. Menschen, die mich immer wieder enttäuschen. Menschen, die den Glauben an Jesus in einem schlechten Licht dastehen lassen. Die machen es mir nicht leicht. Hast du Menschen, die es dir manchmal nicht leicht machen, sie zu lieben? Amen, Amen, habe ich jetzt gehört. Liebst du alle Menschen? Als ich Levi sagte, dass ich alle Menschen liebe, wusste ich, eigentlich kann ich das, was ich da gerade gesagt habe, so nicht stehen lassen. Ich sagte, Levi, weißt du, bei manchen Menschen fällt es mir nicht leicht, sie zu lieben. Warum, Papa? Nun, manche Menschen machen böse Dinge und enttäuschen mich auch, und da fällt es mir nicht leicht, sie zu lieben. Papa, sagte Levi, ich mag auch Diebe. Wirklich, aber dass sie stehlen, magst du nicht. Nein, dass sie stehlen mag ich nicht, aber weißt du, Papa, ich mag auch Diebe, weil Gott hat gesagt, wir sollen alle Menschen mögen. Dachte ich. Hat Jesus das wirklich gemeint, als er gesagt hat, dass wir unsere Feinde lieben sollen, dass wir unsere Feinde mögen sollen? Jesus hat einen sehr herausfordernden Satz gesagt, liebe deine Feinde. Und das ist ein extrem hoher Anspruch für uns Christen. Was meint Jesus damit und was meint nicht Jesus damit? Diesen und anderen Fragen möchten wir nachgehen und herausfinden, welche Bedeutung das für unser Leben hat. Der Titel meiner Predigt heute Morgen lautet, Lieben, wie der Vater liebt. Lieben, wie der Vater liebt. Kennst du das berühmteste Bild der Welt? Oh, wow, super. Man sagt, hier habe ich ein Bild von dir, man sagt, dass Mona Lisa, das gemalt von Leonardo da Vinci, das berühmteste Bild der Welt ist. Und man behauptet, dass der Grund dafür, dass dieser Blick von Mona Lisa, egal wo du dich befindest, du hast immer das Gefühl, Mona Lisa beobachtet dich. Sie schaut dich an. Ne? Es ist fast unheimlich, finde ich, ihre Augen. Von hier, ich habe das Empfinden, sie schaut mich an. Und du denkst, sie schaut dich an. Egal, wo du hingehst, welche Perspektive du auch einnimmst, die Mona Lisa ist mit ihren Augen immer da. Der Bibelabschnitt von heute gehört vermutlich auch zu den berühmtesten Aussagen von Jesus, liebe deine Feinde. Jesus spricht hier über das Thema Liebe in einer Art und Weise, die Menschen aller Generationen geschockt hat und schockiert. Und etwas später sagt Jesus, seid vollkommen, wie auch euer Vater vollkommen ist. Das sind Wahnsinnsaussagen. Egal, welche Seite du in den Evangelien aufschlägst und egal, wo du dich im Neuen Testament befindest, egal, wohin du gehst, das, was Jesus heute uns sagt, verfolgt uns überall hin. Seine Worte dringen in jede Sekunde unseres Lebens hinein. Sie sind wie die Augen der Mona Lisa, die uns überall hin verfolgen. Wenn du den Worten von Jesus erlaubst, dass das, was er heute sagt, wenn du erlaubst, die Kraftwirkung in deinem Leben zu entfalten, wirst du die richtige Position einnehmen, die Gott für dich hat. Mit anderen, oder du kannst auch sagen, du wirst in deine Bestimmung erst leben können von dem, was Jesus hier sagt. Und der erste Schritt, wie du in deine Bestimmung kommst, und jetzt möchte ich dich bitten, dass du wirklich aufmerksam bist und das wirklich aufsaugst, weil das so wichtig ist. Der erste Schritt, wie du in deine Bestimmung kommst, oder wie wir müssen endlich aufhören, selbst zu definieren, was Liebe ist. Wir müssen aufhören, selbst zu definieren, was Liebe ist. Jesus sagte in Matthäus 5, Vers 43, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Wenn Jesus immer sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, bezog er sich immer auf das Alte Testament. Er zitierte aus dem Alten Testament. Aber steht das im Alten Testament? In Wahrheit ist nur die Hälfte von dem, was Jesus sagte, ein direktes Zitat aus dem Alten Testament. Wir lesen zum Beispiel in 3. Mose 19, Vers 18, du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen und sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Diesen Satz und deinen Feind hassen finden wir nirgendwo in der Bibel. Er wurde von den Menschen hinzugefügt. Und genau das ist ein uraltes menschliches Problem. Menschen fügen Gottes Wort Dinge hinzu oder nehmen Dinge weg. Und das wird überall getan. Und das wird heute mehr denn je getan, weil die Menschen sich an manchen Dingen wirklich stoßen und sagen, das kann Gott so nicht gemeint haben. Und deswegen werden Dinge hinzugefügt oder weggenommen. Und die Leute, und der Grund, warum die Leute diesen Satz weggenommen haben, war unter anderem, sie haben nicht verstanden, wie Gott Liebe definiert. Und die Juden dachten sogar, sie tun Gott einen Gefallen, wenn sie alles, was nicht jüdisch ist, hassen. Es gab eine Sekte in Qumran, die so weit ging, die sagte, liebe deinen Bruder, aber hasse deinen Feind. Das wäre Lehre. Und man sagt auch, Palästina war kein Ort, in dem Heiden gerne Urlaub machten. Da fühlte man sich nicht wohl, weil man gehasst war, man war verhasst, weil man nicht jüdisch war. Das Ausgangsproblem war, wie schon erwähnt, dass die Menschen selbst definierten, was Liebe ist. Und dabei passiert etwas sehr Tragisches. Wenn wir anfangen, selbst zu definieren, was Liebe ist, die Menschen begrenzten die Liebe. Sie legten der Liebe menschliche Grenzen auf, sie definierten, wie weit Liebe gehen konnte und das passiert auch heute. Das Gleiche passiert heute. Die Menschen legen der Liebe eine Grenze auf und diese Grenze und die Grenzen definieren unsere Gefühle. Unsere Gefühle sagen, wen wir lieben, wie intensiv wir lieben, wann wir lieben, wie lang wir lieben. Alles hängt von unseren Gefühlen ab. Und wenn du mal ein paar Definitionen dir anschaust über Liebe, dann weißt du, worum es geht. Ich lese euch mal ein paar Definitionen vor. Erste, das Wort Liebe bezeichnet ein im Wesentlichen menschliches, positives, auf einen Liebesgegenstand gerichtetes, oft mit spezifischen Verhaltensmustern einhergehendes Gefühl. Nächste Definition, Liebe ist ein Gefühl von starker Zuneigung und Verbundenheit zwischen zwei Menschen. Nächste Definition, bisschen verschachtelt. Aber hört mal zu, wie man Liebe definiert. Nach engerem und verbreitetem Verständnis ist Liebe ein starkes Gefühl. Mit der Haltung inniger und tiefer Verbundenheit zu einer Person oder Personengruppe, die den Zweck oder den Nutzen einer zwischenmenschlichen Beziehung übersteigt und sich in der Regel durch eine entgegenkommende tätige Zuwendung zum anderen ausdrückt. Habt ihr alles verstanden? Im Kern, und ihr merkt, es geht es letztendlich immer darum, es geht um Gefühle. Es geht um Gefühle. Es geht um ein, und nicht nur ein Gefühl, es geht um ein stark positives Gefühl. Aber ist es das, was Jesus gemeint hat, dass wir ein stark positives Gefühl haben, wenn wir unsere Feinde lieben sollen? Hey Leute, wenn ich in die Welt schaue zurzeit, dann habe ich manchmal kein stark positives Gefühl, wenn ich an bestimmte Menschen denke. Wenn ich die letzten 2 Jahre Pandemie mich mit dem einen oder anderen unterhielt, sage ich ganz ehrlich, habe ich manchmal kein stark positives Gefühl gehabt. Ich sehe das so, ich sehe das so. Was, wie kannst du nur? Hast du immer stark positive Gefühle, wenn du mit Leuten unterwegs bist? Nee. Seid ihr noch da? Spannend, oder? In der Predigtvorbereitung ist mir etwas aufgefallen, was ich so noch nie gesehen habe. Ich hatte euch schon mal in einer Predigt mal von dem Gesetz der ersten Erwähnung gesagt. Was ist das? Das Gesetz der ersten Erwähnung meint, wenn du zum Beispiel ein Wort hast, wie Liebe, und du möchtest das Bedeutungsspektrum eines Wortes herausfinden, dann schau dir an, wo und wann dieses Wort das erste Mal erwähnt wurde. In welchem Zusammenhang, welche Bedeutung hatte das da? Ich habe mich gefragt, wann hat Jesus das erste Mal über Liebe gesprochen? Ich meine, im christlichen Glauben geht es doch über Liebe, oder? Wenn wir eine Umfrage unter Christen machen würden und fragen und sagen würden, hey, worum geht es beim christlichen Glauben? Ich glaube, das Wort Liebe würde unter den Top 10 landen. Vermutlich unter den Top 5, oder? Und deswegen habe ich mich gefragt, wann hat Jesus das erste Mal über Liebe gesprochen? Weil ich meine, das ist ja wichtig, das Thema. Wann hat Jesus das erste Mal über Liebe gesprochen? Wollt ihr wissen, wann es war? Halleluja. Genau hier. Genau hier. Genauso ging es mir auch. Ach, und ich fand das extrem interessant. Jesus spricht das erste Mal über Liebe im Zusammenhang von Feindesliebe. Was meint Jesus damit, dass wir unsere Feinde lieben sollen? Und dazu muss man wissen, dass es im Griechischen vier Worte für Liebe gibt. Das Wort Storge, Eros, Philia und Agape. Diese vier Worte gibt es im Griechischen. Das Wort Storge beschreibt die Liebe zwischen Familienleuten. Also die Liebe von den Eltern zu ihren Kindern oder die Kinder zu ihren Eltern. Es beschreibt eine familiäre Zuneigung. Das beschreibt dieses Storge. Das zweite Wort, Eros, ist eine leidenschaftliche sexuelle Liebe zwischen Geschlechtern. Das dritte Wort, Philia, beschreibt eine tiefe Zuneigung zu einem Freund. Wenn Freunde sich austauschen und in der Tiefe verstanden fühlen, wenn du dich mit jemandem triffst oder dich austauscht und du merkst, Mensch, das war eine richtig geniale Zeit, ich fühle mich richtig verstanden, dann erlebst du Philia. Und wenn wir die Augen aufmachen, unsere Welt sehnt sich nach Philia, nach tiefen Freundschaften. Und dann gibt es das Wort Agape. Agape ist die Liebe, die unveränderlich ist. Sie liebt auch dann, wenn das Objekt der Liebe unliebenswürdig ist. Man könnte auch sagen, es ist eine Liebe ohne jeden Grund oder eine Liebe, die auch dann noch liebt, wenn es genug Gründe gibt, nicht zu lieben. Das ist Agape. Und Agape ist eine göttliche Liebe. Gott hat definiert, was Liebe ist. Und Jesus redet hier über Agape. Und daraus ergibt sich Folgendes. Jesus hat nie gesagt, dass wir unsere Feinde lieben sollen wie unsere Familienmitglieder. Ich werde meine Frau und meine Kinder immer mit einer anderen Liebe lieben, wie alle anderen Menschen auf dieser Welt. Ist das ungerecht? Nein, das ist normal. Das ist völlig normal. Das ist eine andere Art von Liebe. Agape fällt uns auch nicht einfach zu. Agape ist eine Entscheidung. Man kann auch sagen, Feindesliebe ist ein Sieg über das, was uns von Natur aus widerstrebt. Das, was wir eigentlich machen würden, vielleicht zurückschlagen würden, wie auch immer. Agape hindert uns daran. Nur durch Jesus Christus können wir Agape leben. Nur wenn Jesus in dir lebt, bist du in der Lage oder sind wir in der Lage, dass Agape in unserem Leben aufblüht. Und Agape, drittens, ist eine Frucht des Geistes. Lies mal Galater 5, Vers 22. Eine Frucht entsteht nicht über Nacht. Eine Frucht wächst und es braucht Zeit. Und du kannst dich hinstellen, du kannst tun und machen, du kannst an Sachen zuppeln. Eine Frucht braucht Zeit. Und nun sagt Jesus, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Gott beginnt Liebe jetzt zu definieren, indem er sagt, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Und ich habe in der Vorbereitung einen Satz gefunden, einen Satz gelesen, der mir sehr gefallen hat. Dort heißt es, wenn wir Gott Gott sein lassen, nehmen wir eine andere Perspektive ein. Ich würde sogar so weit gehen, mir sagen, wenn wir Gott Gott sein lassen, nehmen wir erst die richtige Perspektive ein, die Position, die wir haben müssen. Und das ist der Schlüssel für geistlich gesundes Wachstum, indem wir Gott Gott sein lassen und nicht anfangen zu definieren, was Gott schon längst definiert hat. Wenn du Gott Gott sein lässt in deinem Leben, wirst du eine andere Perspektive bekommen, was Liebe ist. Liebe ist dann nicht ein Gefühl. Liebe beschreibt deinen Wesen. Liebe beschreibt dein Wesen. Liebe beschreibt, Agape ist Gottes Wesen. Denkst du, wenn du an Gott im Zusammenhang seiner Liebe denkst? Was für Dinge kommen dir in den Sinn? Mir kamen folgende Dinge in den Sinn. Er heilt, er tröstet, er führt, er versorgt, er hilft. All das sind Sachen, die mir gleich eingefallen sind. Wenn ich an Gottes Liebe denke, denke ich an seine Nähe, an seine Gegenwart. Stimmt's oder nicht? An all diese Dinge denken wir doch. Mir ist bisher noch nicht aufgefallen, also bis zu dem Studieren über diesen Text, dass in den meisten Stellen im Neuen Testament Liebe in ganz vielen Fällen immer im Zusammenhang mit dem Kreuz beschrieben wird. Der berühmteste Vers, den es gibt, wer ist es? Johannes 3, Vers 16. Was steht dort? Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wir hören den, wir reden den einfach so, aber was steht denn da eigentlich? Er gab seinen einzigen Sohn? Liebe und er gibt seinen Sohn? Was heißt denn das? Dass sein Sohn gefoltert wurde, regelrecht abgeschlachtet wurde, ausgeblutet ist, bespuckt wurde, sein Sohn. Hallo, Liebe? Und manche, ihr Lieben, halten diese Spannung nicht mehr aus und sagen heute, ein Vater, der sein Kind liebt, würde seinen Sohn niemals ans Kreuz bringen. Und deswegen gibt es die Lehre zunehmend in den Gemeinden und in den Kirchen, Jesus ist nicht ans Kreuz gegangen. Das ist nur ein Bild für etwas. Merkt ihr das? Der Mensch fängt an zu definieren, was Liebe ist. Aber Gott hat es gezeigt. Sein größter Beweis, was Liebe ist, ist das Kreuz. Und damit stoßen wir uns. Weil wie kann ein Vater, der sein Kind liebt, das nur tun? Würdest du deinen Sohn ans Kreuz schlagen lassen? Dein Kind? Nein. Aber Gott tat's. In Römer 5, Vers 8 lesen wir, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Liebe und Kreuz. Wie geht das? Wie kann das sein? Und ich habe mich gefragt, boah, das ist schon eine krasse Definition. Wie ist das möglich, dass Gott Liebe und Kreuz so in einem Atemzug immer wieder zeigt. Warum? Folgendes Beispiel. Stell dir mal vor, du bist Rettungsschwimmer und du bist am Strand und du siehst, jemand ertrinkt. Was tust du? Du machst deinen Job. Du springst ins Wasser wie David Hasselhoff. Gut gebaut und so. Und du rettest die Person. Habt ihr Baywatch geguckt? Du machst einfach deinen Job, du denkst nicht darüber nach. Natürlich rettest du die ertrinkende Person. Okay, stell dir mal vor, die Person, die jetzt gerade am Ertrinken ist, ist ein böser Mensch. Jemand, der richtig böse ist, der dich total verletzt hat, der richtig Schaden verursacht. Wie reagierst du jetzt? Schwierig, oder? Oh, was war da gerade? Würden das manche vielleicht machen? Habe ich nicht gesehen. So ein Pech aber auch. Nicht ganz einfach. Neulich, also ich erwähne nicht, wo ich war. Ich möchte den Ruf dieser Einrichtung nicht schädigen, aber ich war vor einiger Zeit jetzt in einer christlichen Einrichtung und da kam auf mich zu eine Mitarbeiterin und sie sagte, ich gebe Ihnen 2000 Euro, wenn Sie Putin erledigen. Zu wenig. Merken wir, in was für Themen man reinkommt hier? Habe ich nicht gesehen. Will ich nicht sehen. Ich will nicht helfen. Nebenbei bemerkt, Jesus hier, wenn Jesus über Feindesliebe spricht, dann bezieht er sich hauptsächlich auf Beziehungen. Er spricht hier nicht über Kriegssituationen. Okay? Da gibt es andere Texte. Wir müssen mehrere Dinge zusammennehmen. Es geht um das Miteinander. Okay, jetzt stell dir mal vor, wie ich sagte, diese Person ist böse und ist gerade am Ertrinken. Stell dir jetzt mal vor, die Person, die gerade ertrinkt, die total böse ist, die total Schaden angerichtet hat, ist dein Kind. Wie reagierst du? Egal wie böse, egal wie verdorben, egal was dein Kind dir und anderen angetan hat, du wirst immer reinspringen und dein Kind retten. Immer. Amen. Und warum? Agape. Es hängt nicht von deinen Gefühlen ab, es hängt von deinem Wesen ab. Du siehst dein Kind und du willst retten. Nur durch Gottes Vaterschaft verstehen wir die Liebe, von der Jesus hier spricht. Der Vater hat genauso reagiert. Er sieht uns untergehen in unserer Sünde, in unserer Verderbtheit, in unserer Lüge, in unserer Perversion. Er sieht uns. Und der Vater reagiert mit Jesus Christus. Und Jesus springt hinein. Und Jesus geht für uns unter. Amen. Und er holt uns. Jesus erklärt, Vers 45, so handelt ihr wie wahre Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt die Sonne für Böse und Gute aufgehen und sendet Regen für die Gerechten wie für die Ungerechten. Weißt du, du musst kein Christ sein, um Regen zu bekommen. Der Regen fällt nicht nur auf christliche Gärten oder christliche Äcker. Manche wünschen sich, dass der Nachbar keinen Regen mehr bekommt. Warum? Warum passiert das? Warum lässt Gott über alle regnen? Ja, weil er alle liebt. Das ist ein Zeichen seiner Gnade. Übrigens, auch wenn du in Urlaub gehst, am Strand, die Sonne trifft nicht nur die Christen. Ja? Es wäre sonst relativ schattig am Strand, glaube ich. Ja. Wusstet ihr, dass man heute, ich war völlig platt, was es heute gibt, wusstet ihr, dass man Sterne kaufen kann? Du kannst ins Internet kannst eingeben, ich möchte einen Stern kaufen und du kommst auf verschiedene Seiten, wo du Sterne kaufen kannst. Du kannst einem Stern deinen Namen auf deinen Namen taufen lassen und je nach Paket kostet ein Stern 45 Euro, 60 Euro oder 100 Euro ungefähr. Das ist wirklich dein Stern. Den kann dir niemand nehmen. Das ist dein Stern. Du bekommst eine Urkunde mit dem Namen des Sterns und es wird registriert und jeder auf der Welt kann dann sehen, den Namen deines Sternes von überall her. Ich finde das extrem amüsant, womit Menschen Geld machen. Die verkaufen Sterne. Ja. Und es gibt so, es gibt so ganz nette Bilder, wo, sag mal, wo Männer ihren Frauen so einen Stern gekauft haben. Ganz stolz sind, ich habe den Stern gekauft. Ich hole den in den Stern vom Himmel herunter. Also, ich glaube, das hat man irgendwie anders gemeint. Aber wisst ihr, wem die Sonne gehört? Die gehört dem Vater. Guck mal, was Jesus sagt. Denn er lässt seine Sonne aufgehen. Wenn du also die Sonne kaufen willst, musst du den Vater fragen. Ich glaube, so jemand wie Elon Musk, der könnte vielleicht die Sonne kaufen. Aber ich glaube, wenn jemand, ein Mensch, die Sonne kaufen würde, würde er irgendwie Sonnensteuern machen oder was weiß ich, ja? Also irgendeinen Profit daraus schlagen. Und was macht der Vater? Der Vater sagt, nein, die Sonne lasse ich auf alle scheinen. Und was tut der Vater dadurch? Er schenkt allen Leben. Gott zeigt seine Gnade allen Menschen. Es gibt eine allgemeine Gnade und dann gibt es eine besondere Gnade. Was meine ich damit? Wenn Freunde zu uns nach Hause kommen von unseren Kindern, gestern zum Beispiel gingen irgendwie Kinder ein und aus bei uns, dann teilen wir alles, was wir, also die Dinge, die wir haben, teilen wir mit den Freunden. Die dürfen bei uns essen, die dürfen bei uns Eis, die dürfen bei uns trinken, die dürfen mit den Spielsachen spielen. Okay, meinen Laptop dürfen sie nicht, aber die dürfen so, wir teilen die Dinge. Aber die speziellen Geschenke, die bekommen meine Kinder. Es gibt allgemeine Geschenke für die Menschheit. Schaut, Römer 1, Vers 20. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Wenn du die Augen aufmachst und du durch die Welt gehst, du siehst Gottes göttliches Wesen. Geh mal in einen Wald. Geh mal an den Strand. Geh mal in den Zoo. Schau dir mal einen Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Schau dir die Sterne an und du siehst seine Gnade. Und dann heißt es, die Menschen haben also keine Entschuldigung. Es kann niemand sagen, ich wurde übersehen. Nein, mach die Augen auf. Du darfst atmen genauso wie ich. Du darfst trinken genauso wie ich. Wenn du dich ein bisschen bemühst, dein Leben wäre gar nicht so schlimm. In den meisten Fällen, okay? Zumindest in unseren Regionen. Aber selbst in den entlegensten Orten dieser Welt leben Menschen und manche gar nicht so schlecht. Es gibt eine Bewegung, wo Leute in die Urwälder und in die Dschungel ziehen, weil die sagen, diese Welt ist irgendwie mir genug. Und die leben gut da, weil es alles gibt, was man braucht zum Leben. Aber es gibt spezielle Geschenke. Römer 8, Vers 32 heißt es, er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für alles hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Es gibt spezielle Geschenke. Spezielle Geschenke für die, die an Jesus glauben. Und wisst ihr, auch da, es gibt immer wieder Christen, die behaupten, dieses spezielle Geschenk gilt allen Menschen. Alle kriegen das ewige Leben. Nein, spezielles Geschenk, die Ewigkeit mit dem Vater, bekommst du nur, wenn du Jesus in dein Leben einlädst und wenn du Buße tust für deine Sünden. Amen. Es gibt allgemeine Geschenke, ja, aber es gibt spezielle Geschenke für die, die sagen, Jesus, du bist der Weg zum Vater und ich gehe diesen Weg zum Vater. Es geht um den Vater. Es geht um die Liebe des Vaters. Jesus spricht über Liebe aus der Perspektive und Verbindung zum Vater. Und als Jesus das erste Mal über Liebe spricht, und ich finde das unfassbar, Er spricht über Liebe. Er bringt sofort die Feindesliebe rein und im nächsten Atemzug spricht er über den Vater. Er bringt den Vater als Beispiel, was es heißt, zu lieben. Jesus ist durch den Vater geprägt. Wir werden durch den Vater geprägt. Wenn du dich vom Vater prägen lässt, dann gibst du das weiter an Segen, womit der Vater dich beschenkt. Amen. Und schaut, wie lassen wir uns jetzt vom Vater prägen? Wie geschieht das? Indem wir uns auf den Vater fokussieren. Wenn wir dem Vater erlauben, in unserem Leben Vater zu sein, wird der Segen in unserem Leben anfangen zu fließen. Und diese Geschichte, die ich jetzt erzähle, habe ich gestern in der Jugend erzählt. Anfang der Woche war ich mit Levi im Krankenhaus, wie ich sagte, und man sollte ihm die Polypen entfernen. Und wir waren gerade in seinem Zimmer und warteten auf die Krankenschwester. Die Krankenschwester kam in das Zimmer und es passierte, womit ich eigentlich fast schon rechnete, Levi bekam Panik. Er bekam richtig Angst. Ich wusste, es gibt nur einen Weg. Er muss diesen Operationskittel anziehen. Er muss das anziehen. Wir müssen da durch. Also versuchte ich mit ihm zu reden. Nein, und er lief weg in die Ecke und ich mach das nicht, ich zieh mich nicht an. Ich dachte, oh Backe Herr, bitte, hilf mir. Die Krankenschwester verließ das Zimmer und ich rief meine Frau an. Videotelefonie. Sag, Schatz, schau. Schau bitte, ich habe hier ein Problem. Oh, ja, okay. Ja. Und dann redete sie auf ihn ein und so weiter. Und nein, ich mag das nicht, ich mag das nicht. Sag, ja, was soll ich machen? Und ich wusste, es gibt eigentlich, ja, es gibt nur einen Weg, aber es gibt zwei Wege, wie wir auch dorthin kommen. Entweder es eskaliert hier oder es bleibt friedlich. Und hey, ich bin froh, dass ich eine weise Frau an meiner Seite habe. Die sagt zu mir, Jürgen, eigentlich, das ist normal auch. Innerlich dachte ich, aber du bist gerade nicht hier. Okay. Und dann sagte sie mir etwas ganz Wichtiges. Jürgen, ja, bleib ruhig. Bleib ruhig. Tschüss. Levi, ja, komm mal hierher. Nein, komm mal hierher, bitte. Guckt, sag, Levi, schau mir in die Augen. Wer bin ich für dich? Wer bin ich? Papa. Ja, ich bin dein Vater, ich bin dein Papa. Levi, vertraust du mir? Ja, aber ich will nicht. Levi, schau mir in die Augen. Nur mich angucken. Levi, ich bin dein Vater. Vertrau mir. Ich bin bei dir. Levi, also das war wirklich, Levi, ich helfe dir. Dir passiert nichts. Es wird alles gut. Es wird dir nicht wehtun. Ich wusste das, weil mir das schon viele erzählt haben, dass das nicht wehtut. Es wird dir nicht wehtun. Ich helfe dir. Und so konnte ich ihm Socken ausziehen, einen, zweiten. Und dann saß er komplett umgezogen vor mir. Und dann passierte nach der Operation etwas, was mich sehr bewegte. Levi war im Aufwachzimmer. Ich habe da an seinem Bett gesessen und gewartet. Als er dann aufgewacht ist, war eines der ersten Dinge, die er gesagt hat, habe ich es geschafft? Ich habe keine Polypen mehr. Ich sage, nein, du hast keine Polypen mehr. Ich sage, Papa, ich habe dir vertraut. Ich habe es geschafft. Der Fokus auf mich, auf seinen Vater, half ihm, die Feinde, Arzt und Krankenschwester, in einer anderen Perspektive zu sehen und keine Angst zu haben. Amen. Und in unserer Kultur liebt man die eigenen Leute, vor allem dann, wenn die Liebe erwidert wird. Wenn du mich liebst, dann liebe ich dich auch. Aber Jesus geht noch weiter. Er sagt, denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr, tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Und das Evangelium ist in der Lage, uns so weit zu transformieren, dass wir eine Liebe aufbringen können, die diese Welt nicht zu geben hat. Und das ist eines der markantesten Kennzeichen von Christen. Und in der Liebe zu unseren Feinden, sagt Jesus, gibt es eine Belohnung. Wollen wir belohnt werden von Jesus? Er sagt, es gibt eine Belohnung dafür. Und wie lieben wir? Wie drücken wir diese Liebe aus? Jesus sagt, betet für eure Feinde. Betet für die, die euch verletzen. Betet für die, die euch triggern. Jesus sagt nicht, dass wir mit den Leuten einen Kaffee trinken sollen. Vielleicht kannst du es, vielleicht ist okay, ja, wenn du das auf dem Herzen hast, dann geh Kaffee trinken mit den Leuten. Aber er sagt, bete für sie. Und wir sehen bei Jesus, an Jesus als Beispiel, dass er das selber für uns gemacht hat. Er hing am Kreuz und was tut er? Er betet für seine Feinde. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und es geht wieder um den Vater. Es geht immer um den Vater. Warum? Weil Jesus will, dass die Menschen, die uns verletzt haben, aus welchen Gründen auch immer, mit dem Vater ins Reine kommen und nicht nur mit dir. Und dann sagt Jesus, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ich habe diesen Teil überschrieben mit folgendem Überschrift. Sei perfekt, nicht mehr und nicht weniger. Sei perfekt. Aber das bedeutet nicht, dass wir wie Gott sein sollen, so wie kleine Götter hier unterwegs. Nein, es bedeutet, unsere geschaffene Bestimmung ausleben. Jesus verwendet für das Wort vollkommen das Wort Teleios. Ein Mensch zum Beispiel, der ausgewachsen ist, so wie die meisten hier jetzt, wir sind Teleios. Wir werden nicht mehr größer, auch wenn du dir das wünschst. Wir werden höchstens kleiner. Aber es meint, du bist am Ziel angekommen. Wenn jemand eine Ausbildung gemacht hat, Studium beendet und so weiter, ist er Teleios. Das gegengesetzte Wort ist Telos. Und Telos meint Bestimmung nicht, Ziel nicht erreicht. Zielverfehlung. Wir sind Teleios, wenn wir den Zweck erfüllen, für den wir geschaffen wurden. Bist du Teleios? Lebst du deinen von Gott bestimmten Zweck? Und unser von Gott bestimmter Zweck ist, dass wir lieben, wie der Vater liebt. Lieben, wie der Vater liebt. Wenn wir lieben, wie der Vater liebt, dann sehen wir die Menschen mit den Augen des Vaters. Weil der Vater uns mit völlig anderen Augen sieht, wie wir uns oft sehen, oder? Wenn wir lieben, wie der Vater liebt, dann sind wir in der Lage zu vergeben, wie der Vater uns vergibt. Ich bin so dankbar, dass Gott mir immer, der Vater mir immer wieder vergibt. Du auch? Und diese Erfahrung, Mann, wie viel Blödsinn habe ich schon verzapft in meinem Leben. Wenn du liebst, wie der Vater liebst, dann siehst du die Schwierigkeiten deiner Feinde, weil Gott auch deine Schwierigkeiten sieht. Wenn du liebst, wie der Vater liebt, dann siehst du das Leid deiner Feinde, denn das, was die Leute dir antun möchten, wurde vielleicht ihnen angetan. Wenn du liebst, wie der Vater liebst, dann siehst du, wie die Liebe des Vaters zu den Menschen fließt. Wenn du liebst, wie der Vater liebt, dann erlebst du, wie du für deine Feinde betest, dass sie geheilt werden, so wie Jesus am Kreuz betete für seine Feinde. Wenn du liebst, wie der Vater liebst, dann wirst du zum Botschafter an Christi Stadt und dadurch verändern wir diese Welt. Amen. Nur durch die Liebe des Vaters. Und es gibt jetzt drei Reaktionen, die Menschen auf diese Botschaft haben. Drei Stück. Auch hier, es sind drei Reaktionen, die auch heute passieren. Erste ist, das ist einfach. Zweite, das ist extrem schwer. Und dritte, das ist unmöglich, so zu leben. Das ist einfach, sagen Leute, ja, Jesus hat ja darüber gesprochen in der Bergpredigt, also ist es ja easy, einfach das auszuleben. Okay, dann lebst du wahrscheinlich in keinen Beziehungen. Das ist extrem schwer, sagen Leute. Ich muss jetzt hart daran arbeiten. Selbstdisziplin, Anstrengungen, ich kann Gottes Standard aus mir heraus irgendwie erreichen. Die Betonung liegt auf der eigenen Anstrengung. Kennen wir das nicht auch? Wenn du dich selbst abmühst und abrackerst. Und dann gibt es die dritte Option. Das ist unmöglich. Und ja, genau, das ist es. Es ist unmöglich, so zu leben, weil wir es aus uns heraus nicht schaffen. Wir werden es aus uns heraus nicht schaffen, zu lieben, wie der Vater liebt. Und nur die Menschen, die dem Vater im Himmel erlauben, wirklich tiefgreifend in ihrem Herzen zu wirken und zu arbeiten, nur die geben diese Liebe weiter, die der Vater liebt. Und das siehst du in den Begegnungen mit diesen Menschen. Du spürst relativ schnell, fließt da diese Liebe oder nicht. Habt ihr schon mal sowas erlebt? Was mit Menschen zu tun hast und du merkst, diese Liebe kommt rüber? Weil diese Menschen lieben, wie der Vater liebt. Und egal, wo du stehst, egal, was du machst, in der Arbeit, Schule, Studium, wo auch immer, heute Morgen möchte ich dich ermutigen und herausfordern, zu lieben, wie der Vater liebt. Und der Schlüssel ist, lass dich lieben. Ihr könnt gerne nach vorne kommen. Lass dich lieben. Lass dich vom Vater lieben. Lass dich vom Vater beschenken. Und diese Szene mit Levi wird mir wahrscheinlich nie wieder aus dem Kopf gehen. Er wachte auf, er schaute mich an und eines der ersten Dinge, die er war, ich habe dir vertraut. Du warst da. Ich habe dir geglaubt. Und vielleicht muss der ein oder andere heute Morgen diese Entscheidung neu für sich fällen, dem Vater zu vertrauen. Zu sagen, Gott, ich vertraue dir. Vater, ich danke dir. Danke für dein Wort. Danke dir für dein Herz. Danke dir für deine Offenbarung. Und wir haben alle es mit Menschen zu tun, die es uns nicht leicht machen. Vielleicht sind wir es auch selber manchmal für jemanden, der es im Leben nicht leicht macht. Und dann bitte ich dich um Vergebung. Ich bitte dich um Vergebung für mich, für uns alle. Dass wir nicht zu Feinden von Leuten werden. Dass wir nicht verletzen, dass wir nicht enttäuschen. Dass wir nicht mit unserem Stolz reagieren. Dass wir nicht zurückschlagen. Dass wir auf unsere Worte achten. Dass wir die Kultur, die Atmosphäre um uns herum nicht vergiften, sondern dass wir Menschen sind, die lieben, wie der Vater liebt. Und so bete ich heute Morgen um eine neue Berührung des Vaters. Und so wie ich Levi in den Arm genommen habe, so wie ich ihm gesagt habe, schau auf mich, fokussiere dich auf mich, guck in meine Augen. So sagt der Vater heute Morgen zu dir, schau auf mich. Fokussiere dich auf mich, nicht auf die Probleme, nicht auf die Sorgen, nicht auf Menschen, die dir wehgetan haben. Liebe wie der Vater, wie ich dich liebe. Und ich weiß, das ist nicht leicht, aber es bist auch nicht du, der das wirkt. Es ist meine Liebe, die in dir wirkt. Und deswegen sage ich dir was und ich empfinde das. Das ist das, was Gott uns heute Morgen sagt. Der Schlüssel ist, dass du dich lieben lässt. Wenn du dich lieben lässt, liebst du, wie ich dich liebe. Lass dich lieben. Lass dich beschenken. Lass dich heilen in deinem Herzen. Empfange die Wiederherstellung. Und ihr Lieben, ich habe es ganz besonders auf dem Herzen, dass wir auch für unsere ukrainischen Geschwister beten, dass sie in ihrem Herzen die Vaterliebe immer wieder erleben. Dass sie ganz besonders in dieser Zeit Gott, die Vaterliebe spüren. Einfach nur sich lieben lassen. Vielleicht streckt ihr die Hände aus in Richtung Empore oder auch da hinten bei dem Kinderraum. Und Vater, wir beten um deine wiederherstellende Liebe, Herr. Wir beten um den Frieden. Wir beten um eine tiefe Begegnung mit dir. Wir beten um Heilung. Wir beten um deine Gnade. Setz die Vaterschaft frei in ihrem Leben. Deine Vaterschaft. Dass sie geliebt, wissen, dass sie geliebt sind, Herr. Was auch immer sie verloren haben oder noch verlieren werden. Und ich bete für uns, dass wir uns lieben lassen von dir. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke für deine Gegenwart. Danke, dass du gut bist. Lass uns gemeinsam nochmal einfach vielleicht ein Lied singen und lass uns Gott erheben, den dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und nutz die Zeit einfach, dein Herz dem Vater zu öffnen. Lad ihn ein, gib ihm dein Herz, das, was dich bewegt, das, was dich beschäftigt. Das ist deine Zeit. Es ist nicht die einzige Zeit, aber das ist deine Zeit. Nutz die Zeit, ob hier oder im Livestream. Lasst uns zum Vater kommen und uns lieben lassen.